Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von UVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit dem Teammanager Ralf Denk das größte und erfolgreichste deutsche Radsportteam durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@uvbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Tim Merlier gewinnt die 7. Etappe der Tour de France. Tadej Pogacar bleibt in Gelb und Red Bull Bora Hansgrohe erlebt einen auf den ersten Blick ruhigen Tag. Ob dem tatsächlich so war, bespreche ich wie jeden Tag mit dem Teammanager. Damit schöne Grüße nach Frankreich an Ralf Denk.
Hallo und schöne Grüße nach Rosenheim.
Ja, Ralf, bevor wir auf heute blicken, eine letzte Rückschau auf gestern. Du hattest uns ja im Podcast schon gesagt, dass sich die Emotionen beruhigt hatten. Waren die gestrigen Ereignisse heute bei euch noch Thema? Also medial kann ich das mit einem ganz klaren Ja beantworten. Es war in aller Munde, auch unser Podcast wurde national, international rauf und runter zitiert. Wie schaut es denn im Herzen von Red Bull Bora Hansgrohe aus? Kann man das Thema dann einfach ad acta legen und sagen, neuer Tag, weiter geht's, alles geklärt?
Ja, zuerst hat es mich mal gefreut, dass unser Statement von gestern Abend oder mein Statement in unserem Podcast so viel Verbreitung gefunden hat.
Ja, uns auch gefreut.
Und ja, auf der anderen Seite war das Thema ja gestern Abend schon durch, intern und alles gut. Die haben auch heute, glaube ich, nochmal zu den Medien gesprochen, auch Zach Dempster hat nochmal gesprochen, unser Sportchef. Aber nee, das ist viel, viel größer geworden. Und man sieht auch hier mal, was dann die Medien bei so einem großen Sportereignis für Macht haben und wie dann aus einem kleinen Missverständnis so eine große Nummer wird. Aber alle haben sich lieb und wir fokussieren uns auf Racing.
So machen wir es. Also schauen wir aufs Racing. Schauen wir kurz auf heute zurück. Zwei Ausreißer vorneweg, aber ohne echte Aussicht auf Erfolg. Sprint Royal in Bordeaux. Tim Merlier ist klar der schnellste Mann. Hattet ihr den Verlauf auch so erwartet, oder?
Jein. Ich hätte gedacht, dass bei der letzten Sprint an Kupf, das war vor 2 Tagen in Po, da war ja auch nur ein einziger Ausreißer. Ja, wo übrigens heute auch wieder vertreten war in der Zweimann-Ausreißergruppe. Ich habe gedacht, dass schon die Chars, vor allem die Wildcard-Teams nutzen, um nochmal auch ihr Trikot, die Logo der Partners präsentieren. Die Tour de France hat Live-Übertragung in 190 Länder, von Anfang bis zum Ende. Das ist natürlich ein riesengroße Awareness, was du da erzielen kannst für die Partner des Teams. Und das hat mich gewundert, dass auch nur wieder 2 Mannschaften den Mut gefasst haben, loszufahren, zu attackieren, aber zu zweit gegen ein großes Feld, wo hinten die Sprintermannschaften das Rennen kontrollieren, war eigentlich ein aussichtsloser Kampf. Und zum Schluss kam es dann eben zum Sprint Royal in Bordeaux. Bordeaux endet oft die Tour de France und oft in einem Massensprint. Es gibt ganz große Sieger in Bordeaux und deswegen war der Sprint heute schon prestigeträchtig. Und ich habe ihn natürlich angeschaut im Fernseher. Und Tim Merlier war auch heute der beste Sprinter, der hat verdient gewonnen.
Absolut. Ich hatte es in meiner Anmoderation gesagt. Nun weiß ich es natürlich nicht. War es denn der ruhige Tag, der wir gewirkt hat auf den ersten Blick für euch?
Ja, es war relativ entspannt. Wir hatten immer ein bisschen Grummeln im Bauch. Hoffentlich passiert nichts. Speziell dann im Finale, wenn das Rennen hektischer wird, stürzt keiner. Jeder ist super kaputt von gestern, von der harten Pyrenäen-Etappe. Nicht nur körperlich, sondern auch so ein bisschen mental. Wir fahren jetzt schon fast eine Woche Radrennen. Und da macht man oft Leichtsinnsfehler, stürzt, aber alles gut gegangen, alles safe drin. Und von dem her passt das für uns und war ein relativ entspannter Tag.
Weißt du, was mit dem Funk heute los war? Also die Einblendungen im TV, ich habe sie nicht oder ganz, ganz schwer entziffern können. Die Kollegen von Eurosport haben auch gesagt, da gibt es offenbar Probleme. Hast du was mitbekommen?
Ist mir auch aufgefallen, dass am Screen oft Ausfälle waren, aber ich habe keine Hintergrundinformationen, warum.
Okay, Gut. So, jetzt passend. Die Stadt der Sprinter wird Bordeaux auch genannt. Dann nutzen wir doch die Gelegenheit und wollen heute über genau dieses Thema Sprint bei der Tour de France sprechen. Wir fangen mal an, Ralf, mit einer Hörerfrage, und zwar von Achim Johansen. Das dockt jetzt auch an, was du zuletzt auch gesagt hattest, dass man wachsam sein muss, bloß keine Stürze, keine Leichtsinnsfehler. Das kann natürlich ganz, ganz schnell passieren bei diesem Tempo. Und unser Hörer will wissen, also es gibt ja die sogenannte Sturzregel. 3 oder 5 Kilometer wie heute vor dem Ziel wird die aktiviert und schützt die Fahrer vor Zeitverlust durch Stürze oder Defekte. Jetzt will Achim wissen, gibt es denn eine Teamtaktik, um eine Lücke zu den anderen Gesamtklassementfahrern eventuell zu reißen und so einige Sekunden zu gewinnen? Und auf der anderen Seite gibt es das Gegenteil, die Taktik, aufpassen, dass es die anderen nicht machen.
Ja, die 5-Kilometer-Marke, das muss man wissen, hier ist nicht die virtuelle Ziellinie. Nur wenn dir die letzten 5 Kilometer was passiert, das heißt, wenn du einen Reifenschaden hast oder wenn du stürzt oder wenn mehrere stürzen, dann kriegst du die gleiche Zeit. Aber du darfst trotzdem auf den letzten 5 Kilometer keine Lücken aufgehen lassen zum Sieger, weil dann kriegst du eine andere Zeit. Und das ist natürlich schon Ziel der Mannschaften, die hier ums Gesamtklassement kämpfen, keine Lücken aufgehen zu lassen. Aber die letzten 5 Kilometer oder die letzten 10 Kilometer sind so stressig, dass die Teams, die wo hier um die Gesamtwertung noch eine Rolle spielen, sich nicht gegenseitig wehtun und da vielleicht noch mal irgendwo 3 Sekunden rausfahren. Das ist das Risiko absolut nicht wert, sondern eher im Gegenteil, dass alle, sage ich mal, Teams, die keine Sprinter haben, die wo nur Gesamtklassementfahrer haben, da gehört definitiv Team UAE Emirates dazu, da gehört Visma Lisa Bike dazu, da gehören auch wir dazu. Also eher, und das habe ich auf der ersten Sprintetappe so gehört von den Rennfahrern, dass Tadej Pogacar sagt, hey, die Mannschaften, die ums Gesamtklassement kämpfen, lasst uns doch zusammenbleiben, dann geht es uns alle gut. Also eher in die Richtung, sicher nach Hause kommen, als wie in die andere Richtung, da nochmal 3 Sekunden rauszufahren mit enormen Risikoaufwand.
Also es ist eine Art Gentleman's Agreement, kann man so bezeichnen.
Ja, ja. Und es ist schön, dass es solche Gentleman's Agreements noch gibt. Und das zeigt natürlich dann auch den aktuellen großen Radstar Tadej Pogacar aus, wenn der sowas auch initiiert.
Okay, gut. Thema Sprint bei der Tour de France. Vor ein paar Tagen haben wir über die Strecke gesprochen und waren uns beide einig, diese Zeiten, dass eine Tour de France einrollt, die sind vorbei. Und du hattest da schon angedeutet, ja, am liebsten würden die Organisatoren eigentlich nur noch Etappen sehen, die in die Berge gehen, die hügelig sind, wo die wirklich ständig irgendwas los ist, was passiert, im Gegensatz zu einer Etappe wie heute. Wir sind in Bordeaux, die Stadt der Sprinter, ich habe es angesprochen. Früher war das Thema Sprint, zumindest meine Wahrnehmung, ein absolutes Herzstück der Tour de France. Heute würde ich das nicht mehr behaupten. Wie siehst du es denn?
Ja, es geht immer noch um Tagessiege, die wohl sehr viel Prestige einbringen für die Mannschaft. Und der Erfolg heute von Soudal Quickstep, das ist ein großartiger Erfolg für die belgische Mannschaft. Und ich gönne es ihnen auch. Auf der anderen Seite sind natürlich so Sprint-Etappen für den Zuschauer ein Stück weit langweilig, weil es dauert 200 Kilometer, bis dann der finale Kilometer kommt und wo dann Action ist. Das verstehe ich auch, dass das jetzt die Organisatoren vermeiden wollen. Was ich ein bisschen vermisse, ist die Offensivheit der Mannschaften, die sowohl nicht im Sprint gewinnen können, weil sie keinen Top-Sprinter dabei haben, aber auch nicht vielleicht unter die Top 5 oder Top 10 der Tour de France fahren können. Und da gibt es einige Mannschaften, dass die nicht sagen, wir tun uns zusammen. Also wir sind dann, jeder schickt vielleicht sogar 2 Rennfahrer in die Attacke und dass wir was probieren. Weil das würde das ganze Rennen natürlich viel mehr entertainen. Das wundert mich ein bisschen. Und mich wundert auch, und da kann ich mich noch selbst erinnern, ich bin mit meinen Mannschaften Nedder Bendura und mit Bora Agon 18 im Jahr 2014, 2015 und 2016 zur Tour de France gekommen über eine Wildcard. Da hatten wir noch keine World Tour Lizenz, noch keine automatische Startrecht für die Tour de France. Das hatten wir erst ab 2017. Und ich kann mich nur erinnern, was der Tourdirektor Christian Prudhomme mir meistens am Telefon mitgeteilt hat: Hey, Ralf, deine Mannschaft kriegt eine Wildcard. Ich habe mich richtig gefreut, aber du musst mir eins versprechen. Ich erwarte von einer Wildcard-Mannschaft, dass die das Rennen beleben, dass ihr offensiv fahrt und dass ihr angreift. Ich erwarte von euch nicht, ihr habt ein kleines Budget, einen Etappensieg oder einen Mann, oder einen auf den Top 5. Aber mit einem kleinen Budget solltet ihr doch bestmöglich das Rennen gestalten oder mitgestalten und attraktiver für den Zuschauer machen. Und das wundert mich ein bisschen, dass die Mannschaften, die wo aktuell sich schwer tun, Etappensiege im Sprint einzufahren oder Top 5 in der Gesamtwertung zu fahren, dass die nicht mehr auf solchen Etappen wie heute offensiv reingehen.
Wie könnte man solche Etappen wie heute denn attraktiver gestalten? Jetzt lassen wir unseren Gedanken mal freien Lauf. Kürzer machen oder vielleicht zusätzliche Benefits in Form von Bonussekunden, Prämien, keine Ahnung. Hast du dir Gedanken gemacht, wie man im Endeffekt, weil das ein Sprint dazugehört zu einer Radrundfahrt, sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber wie könnte man das Ganze denn attraktiver gestalten?
Es ist lustig, weil wir hatten vor zwei Tagen, wir verfolgen ja meistens, das erweiterte Management von unserer Mannschaft sitzt ja meistens während die Etappen in unserem Teambus und wir verfolgen das Rennen. Wir hatten genau die gleiche Diskussion. Was machten wir, dass heute Dramatik und Spannung aufkommt vor zwei Tagen, als die Etappe in Po geendet hat? Wir haben keine Lösung erarbeitet. Ich kann es dir nicht sagen.
Okay, gut. Kommt auch selten vor in unserem Podcast, dass da keine konkrete Antwort von Ralf Denk kommt. Aber ja, ist, glaube ich, ein schwieriges Thema. Da muss man die Köpfe zusammenstecken. Wie stehst du denn zu der Entwicklung, dass der Sprint gefühlt unbedeutender wird? Sagst du, es ist ein bisschen schade oder ist halt die Entwicklung, ein Sport entwickelt sich natürlich über viele Jahre auch weiter. Ist es so ein bisschen der natürliche Entwicklungsprozess? Siehst du das eher nüchtern oder ein bisschen melancholisch?
Nee, ich finde es eher schade, weil mich hat früher, auch wo ich noch selbst Rennfahrer war, das schon imponiert. Der legendäre Saeco-Cannondale-Zug von Mario Cipollini zum Beispiel. Oder auch Cavendish war ein großer Sprint-Protagonist bei der Tour de France. Aber Erik Zabel hat viele, viele Etappen gewonnen. Also das war schon für mich inspirierend. Und ein Sprint ist auch heute noch inspirierend für mich. Aber es geht halt eher um die Zeit vom Start bis die 10 Kilometer vor dem Ziel, die irgendwie ein Stück weit spannend dazu machen. Aber wie gesagt, wir haben es auch intern schon viel rauf und runter diskutiert. Zu einem Königsweg sind wir noch nicht gekommen. Aber vielleicht gehört es auch zur Tour de France, dass es auch mal ruhigere Tage gibt. Okay, man muss akzeptieren, dass die TV-Quoten auf den Flachetappen vielleicht nicht ganz so hoch sind wie bei den Bergetappen. Wenn man mit dem Rallye-Sport vergleicht, da gibt es auch die Sonderprüfungen und die sogenannten Überführungsetappen. Vielleicht ist es auch so, vielleicht gehört es auch einfach dazu und man muss es akzeptieren, weil eins macht die Tour de France schon auch ganz, ganz, ganz besonders. Es ist ein dreiwöchiges Sportereignis mit nur zwei Ruhetage. Das gibt es in der gesamten Sportwelt nicht, wo quasi in 23 Tagen 21 Wettbewerbe stattfinden. Und vielleicht gehört dann so eine Art Überführungsetappe auch dazu.
Ja, gut. Der Sprint war natürlich auch ein bedeutender Teil eurer Teamgeschichte. Da ist vor allen Dingen Peter Sagan natürlich das Stichwort. Ihr selbst habt eure Ausrichtung ja geändert und habt gesagt, wir sind jetzt ein Team, wir wollen gezielt auf Gesamtklassement fahren. Habt ihr, als dieser Switch da war, diese Entwicklung schon antizipiert oder war es eine Grundsatzentscheidung, die nichts mit der aktuellen Entwicklung des Sprints zu tun hatte?
Nee, es war unsere Entscheidung und hat eigentlich nichts mit der aktuellen Entwicklung pro oder contra Sprint zu tun. Man muss wissen, das gelbe Trikot ist, oder die Gesamtwertung, das ist die Königsdisziplin. Ja, also das ist das wertvollste Trikot. Das grüne Trikot des besten Sprinters. Du darfst zur Siegerehrung gehen in Paris. Du darfst dich nennen als der beste Sprinter bei der Tour de France XY. Aber das hat lang nicht die Wertigkeit wie das gelbe Trikot. Wir haben mit Peter Sagan zweimal das grüne Trikot gewonnen. Er wurde gekürt als der beste Sprinter bei der Tour de France. Wir haben viele Etappen gewonnen mit Peter Sagan. Und das gehört natürlich zu unserer Geschichte dazu. Aber wir wollen ja, und das war mein Anspruch, auch die Mannschaft weiterentwickeln. Und da gehört es ganz klar dazu, dass man das Gelbe versucht anzugreifen. Wir haben bis dato bis zum dritten Platz geschafft in Paris. Auf dem Podium waren wir schon letztes Jahr mit Florian Lipowitz. Ich will weiter nach oben, mittelfristig, langfristig. Und deswegen werden wir auch in dem Bereich investieren. Ich muss aber auch dazu sagen, dass das der budgetintensivste Teil ist, weil ein Top-Fahrer, der wo die Tour de France unter den besten fünf beenden kann, der kostet deutlich mehr Geld als wie ein Fahrer, der wohl vielleicht zwei oder drei Etappensiege produziert bei der Tour de France.
Fehlt vielleicht, wenn wir zum Thema Sprint zurückkommen, dieser ganz große Name, dieser absolute Superstar. Du hast über Mario Cipollini gesprochen, Erik Zabel, Mark Cavendish. Marcel Kittel ist mit 14 Etappen der deutsche Rekordsieger bei der Tour de France. Zabel hat 12 gewonnen, André Greipel hat 11 gewonnen. Also vielleicht der internationale Blick fehlt dieser, ich will den schnellen Jungs nicht zu nahe treten, aber dieser Glamour-Faktor à la Cipollini, der geht mir so ein bisschen ab, fehlt vielleicht da auch diese eine ganz große Figur, sowohl international als auch national?
Ja, er naturgemäß ein Sprinter, ja, immer Charaktere, die wo schon ein Stück weit polarisieren, wie zum Beispiel jetzt in Mario Cipollini vor allem. Ich denke da nur an seine speziellen Outfits, die er immer getragen hat, die Strafen dafür kassiert hat und die Strafen auch gern bezahlt hat oder sein Team bezahlt hat. Klar, solche Charaktere fehlen in dem Sprintbereich. Nichts gegen Tim Merlier oder nichts gegen Jasper Philipsen, aber die sind nicht so polarisierend, wie es eben vielleicht in Mario Cipollini war. Vielleicht ist auch das der Grund. Das ist eine gute Einschätzung von dir.
Okay, gut. Behalten wir im Blick. Sprint, das große Thema des Tages. Denn auch in unserer Vorschau auf morgen riecht es dann doch wieder nach einem Massensprint. Oder doch nicht? Hören wir uns gleich an. Also, es geht von Périgueux nach Bergerac. 180 Kilometer werden gefahren. Wir haben vom Profil her ein bisschen mehr drin, als es heute der Fall war. Also, wir haben zwei Anstiege der vierten Kategorie. Ja, also ich habe das Gefühl, auch dadurch durch diese Passivität, die du angesprochen hast, der anderen Teams, weiß nicht, ob sich das morgen groß ändert. Und dann würden wir wieder einen Massensprint sehen. Wie sind deine Einschätzungen?
Ja, ich glaube, dass, also wenn du mich gestern gefragt hättest, gibt es Massensprint, dann hätte ich gesagt 99%. Mhm. Morgen würde ich sagen vielleicht 60-40. Weil, es ist deutlich welliger, es sind mehr Bergwertungen, es ist auch eine Bergwertung der zweiten Kategorie. Da werden die Mannschaften, die wo keinen Sprint wollen oder einen Sprint, also einer sehr kleinen Gruppe, definitiv versuchen, die ganz schnellen Leute wie Tim Merlier und Co. abzuhängen. Ich glaube aber auch, da der Auftakt auch oder der erste Teil der Etappe auch schon ein Stück weit welliger ist, dass es schon morgen einen größeren Kampf gibt um die Ausreißergruppe, dass die Ausreißergruppe auch deutlich größer wird. Und je mehr Leute ausreißen, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Gruppe durchkommt, weil einfach das mathematisch so ist. Sind 10 Leute vorne von 10 verschiedenen Mannschaften, dann arbeiten hinten automatisch schon mal 10 Mannschaften nicht. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Gruppe durchkommt, deutlich größer. Und also wie gesagt, ich lege mich fest, 60% Massensprint, 40% Adressergruppe.
Ja, und kannst du dich festlegen, wie, zu wie viel Prozent die Wahrscheinlichkeit besteht, dass wir ein Red Bull Bora Hansgrohe-Trikot in einer möglichen Gruppe sehen könnten? Sehr viel Konjunktiv.
Ja, wir haben Leute dafür auch speziell mitgenommen. Ich denke da vielleicht an Jan Dratnik, ich denke an einen, vielleicht sogar an den Maxim van Gils morgen. Oder ja, wir werden schon unsere Leute ja die Freiheit geben, dass sie morgen was probieren.
Okay, also Start ist 13.15 Uhr, erwartete Ankunft ist 17.20 Uhr. Und was ganz sicher ist, ist, dass nach der Etappe eine neue Folge von Inside Red Bull Bora Hansgrohe in euren Podcatcher landet. Und dafür hauptverantwortlich ist der Mann, den ich für heute danke und den ich morgen wieder spreche. Beste Grüße und Dankeschön an Ralf Denk.
Schönen Abend und beste Grüße zurück.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.